Deutschlandfunk. Das Feature.
Hier die große Straße, dort der See und dort eine Moschee. Dann müsste jedenfalls laut Stadtplan diese schwarze Steinmasse der Taj Mahal, zu Deutsch der Kronenpalast von Bhopal, sein. Hinter den abgebröckelten Mauern könnte sich allerdings genauso gut eine Kaserne, ein Armenviertel oder ein Holzlager befinden. Das einzig Anziehende, das ich in der Abenddämmerung erkennen kann, ist ein Tor mit Hufeisenbogen und ein kleiner Hindu-Tempel neben dem Tor, nicht viel größer als eine Hütte, nach drei Seiten offen, von unzähligen Kerzen erleuchtet. Goldene Standbilder funkeln im Tempel, vor denen sich Männer und Frauen versammelt haben. Die Frauen in leuchtend gelben, die Männer in leuchtend roten Saris kauern auf Matten und bringen ihren Göttern Gesänge dar. Einer der Tempelbesucher bemerkt den fremden Zaungast und erhebt sich, nähert sich mit erstauntem Gesichtsausdruck. Das alte Gemäuer hinter dem Tempel?
Refugees in coming 1950. Pakistan and Hindustan.
Da waren früher Hindu-Flüchtlinge untergebracht, im Jahre 1950, gleich nach der Teilung des Landes in Indien und Pakistan.
200 families in this refugees.
200 Flüchtlingsfamilien lebten dort. Der Tempel hier wurde 1970 gebaut, zu Ehren von Gott Shiva.
Unvermittelt scheint sich der junge Mann an etwas zu erinnern, winkt mir, ihm zu folgen, geht auf die moosbewachsenen Palastmauern zu. Neben der Eingangspforte befreit er ein rostiges Schild vom Unkraut und liest. Ein Palast als persönliche Residenz von Begum Shah Jahan errichtet. Im Jahre 1871 begonnen, im Jahre 1884 vollendet. Kosten so und so viel tausende Rupien. Zahl der Räume mehr als 120. Darüber hinaus 8 große Säle. Von der Muslimherrschaft über Bhopal, sagt der Tempelbesucher, wisse er so gut wie nichts. Höchstens, was seine Eltern ihm berichtet hätten.
9 Nawabs haben mal Bhopal regiert. Der erste war Dost Mohammed Khan, der letzte Hamidullah Khan. Nawab Hamidullah hatte 2 Töchter. Eine ist nach der Teilung in Indien geblieben, eine andere nach Pakistan gegangen. Die Thronfolgerin, Abida Sultan.
Wie aus dem Nichts setzt plötzlich ein Gebetsruf ein. Erinnerung daran, dass Bhopal, heute die Hauptstadt der zentralindischen Provinz Madhya Pradesh, bis 1949 der zweitgrößte Staat des Subkontinents war, in dem Muslime herrschten.
Der Palast der Frauen. Im indischen Bhopal zerfällt die Erinnerung an fortschrittliche Muslimherrscherinnen. Ein Feature von Mark Turner.
We had conquered Bhopal. It wasn't a democracy or anything. Bhopal had been conquered by my ancestor, Dost Mohammad Khan.
Wir hatten Bhopal erobert. Das hatte nichts mit Demokratie zu tun. Es war die Beute meiner Vorfahren. Genauer gesagt, Dost Mohammed Khans, eines Pashtunenkriegers aus Afghanistan. Dennoch gab es während der 14 Generationen unserer Dynastie nicht einen einzigen Fall von Ungerechtigkeit gegen einen Nicht-Muslim. Unser Premierminister war ein Hindu, unser Finanzminister war ein Hindu. Die Mehrheit unserer Mitarbeiter bestand aus Hindus, denn die Bevölkerung Bhopals war zu 88% hinduistisch oder nicht islamisch. Nur eine kleine Herrschaftselite bestand aus Muslimen.
Abida Sultan, die Thronfolgerin, von der der junge Tempelbesucher sprach, hatte ich Jahre zuvor in Karachi in Pakistan zufällig kennengelernt. Ich recherchierte damals über die politische Krise in Pakistan und wurde von der Bildungsministerin der Südprovinz von Sindh zu einem Interview empfangen. Zu dieser Zeit wurden in Pakistan eine Reihe sogenannter islamischer Gesetze erlassen. Frauen unter die Vormundschaft von Männern gestellt, für Gotteslästerung die Todesstrafe verhängt, die Opfer von Vergewaltigungen wie Prostituierte behandelt. Taktische Finden, mit denen die zu dieser Zeit amtierende Regierung von Nawaz Sharif sich die Unterstützung der religiös-Konservativen sichern wollte. Während die Bildungsministerin zu den islamischen Gesetzen Stellung nahm, war mir eine alte Dame aufgefallen, die im Halbdunkel auf einem Stuhl in einer Ecke des Büros saß. Eine Freundin, erklärte mir die Ministerin. Wie alte Damen in Pakistan für gewöhnlich aussehen, sah die rätselhafte Erscheinung allerdings nicht aus. Ihre kurzen Haare waren hinter die Ohren zurückgestrichen, sie trug ein toga-artiges Gewand aus grober brauner Wolle, rauchte Kette und hielt mit ihrer Meinung über pakistanische Politiker nicht hinter dem Berg.
What do they know about democracy? They are all slave drivers. Selfish, corrupt slave drivers.
Das wissen die von Demokratie. Das sind alle Sklaventreiber. Selbstsüchtig, korrupt. Sklaventreiber, weiter nichts. Alles, was in Pakistan jemals gewählt wurde, ist Geld. Geld, darum geht es. Das ist alles. Wer am meisten bezahlt, bekommt die Stimme. Sogar Minister wechseln über Nacht die Partei. Die haben keine Prinzipien, keine Bildung. Es herrscht eine Sklaven- und Sklaventreiber-Mentalität. Ein völliger Mangel an Selbstachtung. Keine Spur von Schamgefühl. Wenn man sich selbst nicht achtet, wie kann man dann ein Schamgefühl entwickeln?
Wenn you don't have any self-respect, you don't have any shame.
Dann hatte sie ihre Zigarette ausgedrückt, die verrutschte Toga über die Schulter geworfen und war auf die islamische Geschichte gekommen. Die Demokratie, so konstatierte sie, sei für die Muslime schon nach dem Tod Mohammeds zu Ende gewesen. Schon bei der Schlacht von Karbala im Jahre 680, als die Anhänger Alis, die Schiiten, und die Anhänger der Mehrheitsrichtung der Umayyaden ihre Meinungsverschiedenheiten mit der Waffe in der Hand austrugen. Wenn ich an weiteren Gesprächen interessiert sei, über den Islam, die Geschichte oder die pakistanische Politik, hatte sie noch gesagt, herzlich willkommen. Auf einen Zettel schrieb sie ihre Telefonnummer und ihren Namen. Prinzessin Abida Sultan von Bhopal. Bhopals Morgenlicht zeigt die bittere Realität. Vom Taj Mahal, der Wiege der Frauendynastie, ist heute nichts als eine Ruine geblieben. Und keiner scheint etwas über seine ehemaligen Bewohnerinnen, die Begums von Bhopal, zu wissen. In meinem Hotel zuckt der Rezeptionist mit den Schultern. Einsturzgefährdet, erklärt er. Irgendwann werde der alte Kasten von allein zusammenfallen. Meine letzte schwache Hoffnung konzentriert sich deshalb auf das Stadtmuseum, das ebenso verstaubt ist wie alles andere in Bhopal. Möglich, dass wenigstens dort jemand etwas über die muslimische Periode weiß. Vom Eingang aus frage ich mich bis zum Büro der Direktorin durch. Die, eine elegante, respektgebietende 40erin im Sari, greift zu ihrem Handy, wählt eine Nummer und schnauzt ein paar Befehle hinein. Zehn Minuten später stehe ich wieder vor dem Palast. Diesmal zusammen mit Iskandar, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Direktorin und zugleich dem einzigen Studenten Bhopals, der seine Examensarbeit über die Epoche der Frauenherrschaft schreibt. Neben uns wartet ein Museumsangestellter, der einen gewaltigen, rostigen Schlüssel in den Händen wiegt.
Dies ist der Ort, in den ich mich verliebt habe, seit ich in der 9. Klasse war. Schon als Schüler habe ich angefangen, die Geschichte dieses Palastes zu dokumentieren und dann die zuständigen Minister immer wieder bekniet, ihn unter Denkmalschutz zu stellen. Im Jahre 2005 konnte ich das schließlich durchsetzen.
Iskandar ist etwas untersetzt und trägt ein dünnes Oberlippenbärtchen. Der 21-Jährige studiert Geschichte. Er sieht ein wenig aus wie Sancho Panza und kämpft wie Don Quixote. Nicht nur, weil er ein verarmter Nachkomme der untergegangenen muslimischen Beamtenelite ist. Obendrein hat er sich ein Ziel gesetzt, das ihn, den Angehörigen einer kleinen Minderheit, noch einsamer macht. Die fortschrittlichen Aspekte des Islam aus ihrer Versenkung zu befreien. Ein recht romantisches Unterfangen im Indien von heute, geprägt von Kaschmir-Krise, Terrorangst und dem latenten Konflikt mit dem muslimischen Nachbarn Pakistan.
This was the residential complex of the Begum of Bhopal, the third Begum of Bhopal and the 11th ruler who was Shah Jahan Begum.
Wir stehen vor der einzigen Residenz der Begums. Hier lebte Ende des 19. Jahrhunderts die dritte Herrscherin, das 11. Oberhaupt des Fürstenstaats, Shah Jahan Begum. An der Palastpforte erkennen Sie diese merkwürdigen Spieße. Die sind zur Abwehr von Kampfelefanten angebracht worden. Wir gehen jetzt durch den Haupteingang ins Innere des Taj Mahal. Der Torweg ist so breit, dass eine von 12 Pferden gezogene Kutsche hier mühelos wenden konnte. Hier pflegte die Begum ihre Gäste zu begrüßen. Der Palast lässt sich in 4 bis 5 Bereiche einteilen, hat 8 große Säle und fast 250 Räume. Nach Shah Jahan Begums Tod wurde der Palast für mehrere Jahre versiegelt. Der letzte Nawab von Bhopal residierte dann hier erneut. Nachdem er abgedankt hatte, wurde das Gebäude Hindu-Flüchtlingen aus Pakistan überlassen.
Der Anblick erscheint mir als Sinnbild für die nicht nur in Bhopal verschüttete Pracht einer machtvollen islamischen Vergangenheit. Ausgeweidete Innereien, herabgestürzte Decken, Gras, das zwischen den Steinen wächst. Obwohl erst Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, wirkt der Kronenpalast, als wäre er bereits im Mittelalter verfallen. Dabei stammen die schlimmsten Verwüstungen erst aus der Zeit nach der Unabhängigkeit Indiens und der Teilung. Iskandar seufzt. Erst hätten die Hindu-Flüchtlinge die Anlage regelrecht abgetragen, bis zu den Fußbodenkacheln, die jetzt fehlen, und ehe 2005 der Denkmalschutz in Kraft trat, hätten hier allerlei Obdachlose Unterschlupf gefunden.
In earlier times, the Ghulams or the servants used to sit on the terrace.
Früher pflegten die Bediensteten auf der Terrasse hier zu sitzen. In ihren Händen hatten sie Metallkugeln, die sie hin und her rollten. Auf diese Weise erzeugten sie den Eindruck rollenden Donners. Unter dem Torweg, durch den wir den Innenhof betreten, befinden sich Wassertanks. Das Wasser wurde in Fontänen geleitet, die sich in der Hofmitte befinden. Es sah aus, als ob es regnet. Gleichzeitig meinte man, den Gewitterdonner zu hören.
In Karachi, in Pakistan, vor Jahren, hatte mich Abida Sultan, die Thronfolgerin von Bhopal, bald nach unserer ersten Begegnung in ihr kleines Haus am Stadtrand eingeladen und mir dort von ihrer Vergangenheit als Thronfolgerin und zeitweiliger Regentin eines muslimisch-indischen Fürstenstaats erzählt. Des einzigen muslimischen Staates der Welt, der 200 Jahre erfolgreich von Frauen regiert wurde, denen an kulturellen Reformen gelegen war. Eine Geschichte, die keiner hören wolle, so hatte Abida achselzuckend festgestellt. Der Trend entwickle sich in Richtung Fundamentalismus. Mit ihrem baldigen Tod werde eine weitere Erinnerung an einen fortschrittlichen Islam dahingehen. Wenn ich vorher noch das Aufnahmegerät einschalten wolle, bitte sehr. Sollte ich darauf bestehen, werde sie mir von ihrer Dynastie berichten, deren Anfänge bis auf Aurangzeb zurückgingen, den mächtigen Mogulkaiser, der Anfang des 18. Jahrhunderts ihrem Vorfahren Dost Mohammed Khan zum Dank für treue Dienste einige Ländereien rund um Bhopal überließ. Den Rest des Staatsgebiets habe er sich Provinz für Provinz zusammenerobert. Rund 100 Jahre später seien der Familie die männlichen Erben ausgegangen. Daraufhin habe die Witwe des letzten Nawab, Mamula Bey, ihre Tochter kurzerhand zur Thronfolgerin erklärt.
This was the first woman in India, but normally Muslim women are supposed to be not allowed to have any.
Sie, Mamula Bey, war die erste Frau, die in Indien einen Staat regierte. Nach islamischer Tradition ist es den Frauen nicht erlaubt, an der Regierung teilzuhaben. Ihre Gegner fingen sofort an, dagegen schwere Geschütze aufzufahren. Den Koran, den Islam. Sie scherte sich nicht darum und es gelang ihr sogar eine Fatwa, ein Rechtsgutachten vom obersten Mufti und Religionsgelehrten Bhopals zu erhalten, in dem bestätigt wurde, dass nichts im Islam der Herrschaft einer Frau entgegensteht. Mit diesem Gutachten in der Hand setzte sie ihr Anliegen durch, die Thronfolge ihrer 18 Monate alten Tochter. Und sie sagte, wer daran rüttelt, kriegt es mit mir zu tun. So begann sie selbst zunächst als Regentin über Bhopal zu herrschen.
That's how she started ruling in her own state.
Einige meinen fälschlich, die Briten hätten der Frauenherrschaft über Bhopal zum Erfolg verholfen. Aber die waren alles andere als eine Hilfe. Die Briten wollten keine Frauen auf dem Thron. Die wollten lieber mit Männern verhandeln. Das lag in der Atmosphäre der Zeit. Frauen bedeuteten gar nichts, sogar in Europa.
Kutsia Begum, die kleine Tochter, die dank der Beharrlichkeit ihrer Mutter auf den Thron gelangt war, bescherte Bhopal Mitte des 19. Jahrhunderts eine Blütezeit. Als sie am Ende ihrer Herrschaft stand, hatte auch sie wieder über die Thronfolge zu entscheiden. Mit einem Blick auf die in Frage kommenden Prinzen musste die Fürstin feststellen, dass die Männer der Familie entweder korrupt, geistig zurückgeblieben, den Kurtisanen oder dem Alkohol verfallen waren. Frauen, so schlussfolgerte sie, seien gegen derartige Versuchungen offenbar besser gefeit und bestimmte ihre Tochter Sikanda zur nächsten Herrscherin. Die folgte Mitte des 19. Jahrhunderts dem inzwischen bewährten Prinzip und setzte ihre Tochter Shah Jahan als Kronprinzessin ein. Als Shah Jahan, die dritte Herrscherin, 1868 den Thron bestieg, hatten die Begums Bhopal bereits zu einem modernen und erfolgreichen Staat gemacht. Die neue Staatschefin strotzte vor Selbstbewusstsein und 1871 ließ sie den prächtigen Taj Mahal erbauen. In diesem Kronenpalast gingen Dinge vor sich, die nirgends sonst in der islamischen Welt denkbar waren.
This is the structure where India's most highest paid male dancers used to perform.
Hier gegenüber sehen Sie den Garten, in dem Indiens höchstbezahlte männliche Tänzer aufzutreten pflegten. Männliche Tänzer waren etwas völlig Ungewöhnliches. Ein britischer Gast bemerkte gegenüber der Begum Shah Jahan, dies sei das erste Mal in Indien, dass er Männer tanzen sehe. Und die Begum erwiderte, überall auf der Welt hat Gott den Männern die Macht gegeben, die Frauen für sie tanzen zu lassen. Gott sei Dank halte ich in meinem Staat die Macht in Händen. Hier lasse ich die Männer tanzen. In diesem Graben unter den Arkaden pflegten die Musiker zu sitzen. Die Akustik war ideal, ich zeige Ihnen das Echo.
And they were like, they used to sit and perform here. And it makes a good sound.
Die Musiker saßen von hier aus gesehen unsichtbar im Keller.
It's the basement of the palace here, and I'll show you something.
London was not amused. Die Archive des India Office bewahren die zahlreichen Briefwechsel der jeweiligen britischen Repräsentanten in Bhopal mit dem jeweiligen Generalgouverneur oder Vizekönig auf, in denen die lokalen Gesandten, die Statthalter der Schutzmacht drängen, dem peinlichen Weiberregime über Bhopal endlich ein Ende zu bereiten und Shah Jahans Ehemann zum Herrscher zu erklären. Doch dafür war es inzwischen zu spät. Juristisch ließ sich das nicht durchsetzen.
This is again a structure which was used for viewing the view of the lake.
Diese Terrasse ist angelegt worden, um einen Blick auf den See zu haben, den sogenannten Perlensee. Heute ähnelt er eher einer Kloake. Von der Idee her allerdings ein Meisterwerk der Architektur.
It is a rare architectural masterpiece here, and you can.
Am Rande dieses Sees saß Shah Jahan Begum und dichtete. Die Karpfen des Sees ließ sie einfangen, ihnen goldene Nasenringe verpassen und sie wieder ins Wasser werfen. Bis heute findet man hier manchmal ein paar Fische. Im Wasser können sie sehen, wie sich die Minarette der großen Moschee vom anderen Ufer spiegeln, der Tajil Masajid, deren Bau auf Shah Jahan Begum zurückgeht und die erst nach ihrem Tod vollendet wurde.
Reflection of the minaret and the entire mosque of Taj al-Masajid. This was built, initiated by her. This was not completed by her because she died in the midway of the construction. So we're standing on.
Wir stehen an dem Platz, an dem Shah Jahan Begum allabendlich ihre Kissen ausbreitete, um von hier aus die Bauarbeiten an der gegenüberliegenden Moschee zu beobachten.
How the Taj al-Masajid was constructed.
1901 bestieg Sultan Jahan, die Tochter der kapriziösen Shah Jahan, den Thron und bereitete der Verschwendungssucht ein Ende. Den Taj Mahal ließ sie zusperren und bezog demonstrativ ein rustikales Anwesen am Stadtrand. Die neue Staatschefin gründete auf dem Gelände ihres neuen Palastes Bhopals erste Mädchenschule. Das erste Versuchsobjekt ihrer drakonischen Bildungsmaßnahmen war ihre eigene Enkelin, Prinzessin Abida Sultan. Um als zukünftige Herrscherin den Konservativen den Wind aus den Segeln nehmen zu können, gab es aus Sicht der Großmutter nur einen Weg. Abida musste die Grundlagen der Religion beherrschen, wenn möglich besser als jeder Korangelehrte.
I was brought up by my grandmother, and she had wanted to bring up a girl, because she was the last woman ruler.
Ich wurde von meiner Großmutter persönlich erzogen. Sie wollte unbedingt wieder ein Mädchen zur Thronfolgerin machen, denn sie war die letzte weibliche Herrscherin Bhopals. Der nächste war mein Vater, der einzige Mann in der Thronfolge nach vier Generationen von Frauen. Als seine älteste Tochter wurde ich, wiederum ein Mädchen, zur Kronprinzessin bestimmt.
After I was born, she just picked me up and took me to her room.
Gleich nach meiner Geburt nahm meine Großmutter mich aus der Wiege und stellte mein Bett in ihr Schlafzimmer. Und dort sollte ich bleiben, solange bis sie starb. Sie ließ mich nicht mehr aus den Augen. Das ganze Schwergewicht meiner Erziehung lag auf dem Koran.
This Quran absolutely drove me mad. At the age of 4, I had to get up at 4 o'clock in the morning.
Der Koran machte mich einfach verrückt. So, im Alter von 4 Jahren musste ich morgens um 4 aufstehen. Damals gab es noch keinen Strom in Bhopal. Meine Koranlektionen musste ich vor einer Kerosinlampe absolvieren. Also um 4 wurde ich geweckt von meiner Großmutter, deren Bett neben meinem stand. Because my bed used Steh auf to be next to her. Und sprich deine Gebete.
Ja, namaste, Paul. Go and say your prayers.
Ich erhob mich, taumelte ins Badezimmer, legte mich in die Badewanne, zog mein Handtuch über den Kopf und schlief weiter.
Put a towel over me and go to sleep. And then all the servants and all these people, they used to get so worried because she was very strict. And she used to beat me like hell.
Die Diener bekamen es mit der Angst, denn meine Großmutter war sehr streng und pflegte mich wie verrückt zu schlagen. Es war der alte Stil. Niemand hielt das damals für besonders grausam. Sie dachte, es müsste so sein und verprügelte mich 2-3 Mal am Tag. Ich war widerspenstig. Weinte, wurde geschlagen, weinte und wurde wieder geschlagen. Erst um 11, wenn man zum Essen rief, ließ meine Großmutter von mir ab. Um 13:30 war es Zeit für das Mittagsgebet. Danach wieder Koran. Wenn ich zugänglich war, dauerte das noch etwa eine Stunde, war ich bockig bis zum Abendgebet. Und nach diesem Schema verlief meine gesamte Kindheit.
In diesem Raum wohnte Sultan Jahan Begum. Die Möbel stammen noch aus ihrer Zeit. Im Nebenzimmer wohnten Abidas Kindermädchen. Und hier pflegte Abida durch ihre Großmutter ihre Koranstunden zu erhalten. Da können Sie Abida auf einem Bild zusammen mit ihrem Sohn Shaharia im Arm sehen. Eines der seltenen Bilder, auf denen sie Juwelen trägt.
And this is a very beautiful picture. Rarely shows her wearing jewelry, which she never used to carry.
I knew him when I was 6 years old. When he returned from Sandhurst.
Meinen späteren Ehemann lernte ich kennen, als ich 6 Jahre alt war. Da kam er gerade aus England, von der Militärakademie von Sandhurst zurück.
Why?
Ich mochte ihn sofort. Es war das erste Mal, dass ich von irgendjemandem ein freundliches Wort hörte oder an irgendjemandem mir gegenüber eine freundliche Geste wahrnahm. Wir drei Schwestern wurden angehalten, ihn mit älterer Bruder, Dadabhai, zu titulieren. Er hatte freien Zugang zu uns. Meine Großmutter nannte er Puppiyan, Tante. Denn er war mit uns weitläufig verwandt. Also, er nannte meine Großmutter Puppiyan und wir nannten ihn großer Bruder. Und er blieb mein großer Bruder, sogar nach unserer Heirat. Ich war nicht im geringsten im Bilde darüber, was Sex war. Aber als älterer Bruder war er reizend. Verstehen Sie? Ich wusste nicht, was heiraten bedeutet. Um dafür oder dagegen zu sein, muss man wissen, worum es sich handelt. Aber wir wurden völlig unschuldig erzogen und erfuhren über Sexualität rein gar nichts. Die Einführung geschah durch meinen Ehemann am Tag der Heirat. Es war ein Schock. Danach zog ich es vor, ihn weiter als älteren Bruder zu bezeichnen. Und das war das Ende meiner Ehe.
And that was the end of my marriage.
Hurrah! 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 Hurrah!
Währenddessen, man schrieb das Jahr 1925, drang die große Politik in Bhopals Alltag ein. Als Förderin der Bildungsreformen hatte Sultan Jahan Begum das Aligarh College finanziert. Die erste Universität in der islamischen Welt, die außer Koran und islamischem Recht auch alle gängigen modernen Studienzweige anbot. Während Abidah noch die Grundlagen der muslimischen Religion lernte, hatte die Begum Abidahs Vater, ihren jüngsten Sohn Hamidullah, aufs Aligarh College geschickt, wo er moderne Ideen übernahm. Ehe Abidah an der Reihe war, so das Kalkül der Begum, sollte ihr Lieblingssohn Hamidullah nach ihrer Abdankung den Staat auf den Fortschritt vorbereiten. Der britische Vizekönig widersetzte sich.
As a student of Aligarh and as the fifth youngest child of my grandmother, he was not in the line of succession. He was not supposed to be the ruler.
Als Student des Aligarh College und als fünfjüngstes Kind meiner Großmutter war mein Vater offiziell gar nicht für die Erbfolge vorgesehen. Deshalb hatte er auch keine Bedenken gehabt, an der Universität mit den Führern der Muslimliga und der Kongresspartei Kontakte zu knüpfen. Mit Nehru, Gandhi, Jinnah und den anderen Aligarh Boys von der Unabhängigkeitsbewegung. Die Briten konnten die Bewegung nicht mehr aufhalten, hätten seinen älteren Brüdern aber nie gestattet, solche Freundschaften zu knüpfen. Sie hatten ein Dossier über ihn angelegt und behielten ihn im Auge. Die Akte wanderte zum Vizekönig und der schrieb, unter keinen Umständen kann England einen anti-britisch eingestellten Herrscher wie mein Vater Hamidullah als Herrscher eines wichtigen indischen Muslimstaates akzeptieren.
Of an important Muslim state of India. Then my grandmother decided that she would go to the Privy Council.
Um ihren Willen durchzusetzen, entschloss sich meine Großmutter, nach England zum Kronrat zu fahren. Innerhalb von 3 Tagen hatten wir uns alle reisefertig zu machen. Und so kam ich zu meinem ersten Englandaufenthalt.
I enjoyed the voyage going in a ship for the first time.
Ich genoss die Schiffer, die Deckspiele. Zum ersten Mal sah ich Leute tanzen und war begeistert. Besonders die Tangos und die Walzer. In Bhopal kamen wir nicht an diese Art Musik. Und jeden Abend wurde sie gespielt. Wir durften nicht mittanzen, aber es war einfach schön anzusehen.
Im Buckingham Palast meldete die alternde Sultan Jahan Begum eine Audienz bei König Georg V. an. So wie ihre Vorgängerinnen alle Register gezogen hatten, um die Frauenherrschaft durchzusetzen, setzte Sultan Jahan jetzt dem König zu, ihren Sohn, dem Modernisten Hamidullah, den Freund Nehrus, Gandhis und Jinnahs außer der Reihe als Thronfolger zu akzeptieren. Als der König darauf verwies, dass er persönlich sie, die Begum, zwar sympathisch finde, sich aber in die politischen Entscheidungen des Vizekönigs in Neu-Delhi nicht einzumischen gedenke, entschloss sich die Herrscherin von Bhopal zu einer taktischen Ohnmacht. Vor den Augen des britischen Herrschers sank sie, vermeintlich besinnungslos, zu Boden und meldete sich erst wieder zurück, als Queen Mary ihr eine Riechsalzflasche unter die Nase hielt. Georg V. schrieb eine Aktennotiz und der Vizekönig lenkte ein.
King George V. made it a rule to telephone my grandmother.
Von da an machte es sich König Georg V. zur Regel, meine Großmutter jeden Morgen anzurufen, um nach ihrem Befinden zu fragen. Das fand ich ausgesprochen nett von ihm.
Schulen, Elektrifizierung, Krankenhäuser, Kinos, Verbindungsstraßen, ein Flughafen, Stadtviertel mit Apartmenthäusern. Unter der Regierung Hamidullahs, des ersten Mannes nach 4 Frauenherrscherinnen, entwickelte sich Bhopal zu einer modernen Metropole. 1926 hatte Begum Shah Jahan abgedankt. Die noch von ihr angeregten Reformen von oben begannen in den 30er und frühen 40er Jahren allmählich die mehrheitlich hinduistische Bevölkerung zu erreichen. Das von einer muslimischen Dynastie geführte Bhopal entwickelte sich zu einem der modernsten und am besten verwalteten Staaten unter Indiens autonomen Fürstentümern. In der Logik dieser Entwicklung lag es begründet, dass die absoluten Herrscher, die den Prozess vorantrieben, sich am Ende selber abschaffen mussten. Als muslimische Oberherren über eine Mehrheit von fast 90% Hindus verfügten sie über keinerlei demokratische Legitimität. Doch diesen letzten Denkschritt, erzählte mir Abidah Sultan, war ihr Vater nicht bereit nachzuvollziehen. Als Thronfolgerin in der Tradition der Frauenherrscherinnen, seit ihrer Kindheit auf die Regierungsübernahme vorbereitet, sah sie die Aktivitäten Hamidullahs in der Unabhängigkeitsbewegung mit sehr gemischten Gefühlen.
Er sprach die ganze Zeit davon, dass ich diejenige bin, die Bhopal in Zukunft regieren werde. Und ich erwiderte ihm jedes Mal, dass der Staat nicht fortbestehen wird. Wie kann der Staat weiter bestehen, wenn du sagst, der Imperialismus ist zu Ende? Wenn du selbst geholfen hast, den Imperialismus zu beenden? Stell dir vor, du hast die Briten rausgeworfen, weil du für Demokratie bist, okay? Stell dir vor, dass sie weg sind. Und jetzt sagst du, dass du da bleiben willst? 600 kleine Fürstenstaaten? Auf welcher Grundlage? Halb Indien wird eine Demokratie und die andere Hälfte besteht aus 600 unabhängigen Staaten? Das hatte keine Logik für mich. Ich sage, das klappt nicht. Der Staat bleibt nicht bestehen. Wenn er das hörte, verlor er die Geduld und sagt, du bist verrückt. Wir sind seit 300 Jahren in Bhopal. Ich sagte, auch wenn wir seit 600 Jahren hier wären, du kannst nicht gegen das System arbeiten. Entweder Demokratie oder keine Demokratie.
Während des Zweiten Weltkriegs, als die Armee von Bhopal auf britischer Seite gegen die Deutschen kämpfte, machten sich erste Auflösungserscheinungen bemerkbar. Beide Flügel der Unabhängigkeitsbewegung, die Hinduistische Kongresspartei und die Islamische Muslimliga, begannen auch in Bhopal zu agitieren. Die Muslime bereiteten sich auf ihren eigenen Staat vor, die Hindus reagierten mit Gegenaktionen. Und gemeinsam begannen sie, die Vertreter des britischen Empire anzugreifen. Ausgerechnet in diese von Aufständen geschüttelte Zeit fielen die ersten Regierungsjahre der damals 30-jährigen Abida. Als Chef von Bhopals mit Großbritannien verbündeter Armee hielt sich der Nawab, ihr Vater, auf den europäischen Kriegsschauplätzen auf und konnte Bhopal nur sporadisch Besuche abstatten. Abida blieb allein zurück, ausgestattet mit den Kompetenzen einer absoluten Herrscherin.
One of the incidents was that we had a Christian lady by the name of Miss Brown.
Einer der gefährlichsten Zwischenfälle, die sich damals ereigneten, drehte sich um eine christliche Mitarbeiterin, die wir in Bhopal hatten, eine gewisse Miss Brown, als Direktorin unserer Sultania Girls School. Sie hat nie einen Fuß in den Raum gesetzt, der für den Koranunterricht der Mädchen bestimmt war. Irgendwann nahm irgendjemand, weiß der Himmel warum, ein Blatt aus einem der Koranbücher und warf es auf einen Abfallhaufen. Die arme Miss Brown wurde beschuldigt, es getan zu haben.
Um die Szene dieses Vorfalls zu besichtigen, der den Anfang vom Ende des Muslimfürstentums einleitete, fährt mich Iskander auf seinem Motorrad wieder zum alten Taj Mahal zurück. Nach seiner Schließung Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Abidas Großmutter, die bildungsbeflissene Sultan Jahan Begum, aus einem seiner Flügel eine Schule, die Sultania Girls School, gemacht. Durch die Ruinen des Palastes klettern wir in den am meisten verwahrlosten Trakt. Zwischen hochaufragenden Steinbögen in viktorianisch-gotischem Stil ist das Gras durch den Monsunregen hoch aufgeschossen. Die Decke ist herabgefallen. Der Schutt liegt überall herum.
Ich wusste, dass Miss Brown unschuldig war. Sie war nicht der Typ für solche Sachen. Sie sagte, dass sie Zeugen hätte, die jederzeit bestätigen könnten, dass sie die Klasse für den Koranunterricht nie betrat. Man forderte ihre Ablösung. Ich sagte, nein, kommt nicht in Frage. Eines Morgens wurde sie erstochen.
So one morning she was stabbed to death.
Irgendein Fanatiker lauerte ihr auf dem Weg zur Schule auf und brachte sie um. Bis dahin hatte es in den 14 Generationen meiner Vorfahren keinen einzigen Fall von Diskriminierung gegen irgendeinen Nicht-Muslim gegeben. Ich schämte mich zu Tode. 14 Generationen. Und mich würde man beschuldigen, unfähig zu sein, gemäß unserer Traditionen zu regieren. Unser Polizeichef war ein Mr. Young, ein Europäer. Er kam zu mir und erstattete Rapport über den Mord an Miss Brown. Gut, sagte ich, fangen Sie an mit Ihren kriminalistischen Untersuchungen. Tun Sie das Nötige. In diesem Fall, erwiderte er, wird es zu Unruhen kommen. Man wird sie lynchen. Ja, sagte ich, man wird mich lynchen. Na und? Was ändert es daran, dass Recht gesprochen werden muss?
You'll be lynched, I said, yes, I'll be lynched. But justice will have to be done.
Die von den Muslimorganisationen behaupten, der Mörder könne nicht bestraft werden, weil er die Tat in Verteidigung des Koran begangen habe. Ich sagte, der Mann wird bestraft.
This man cannot be punished. I said, this man will be punished.
Der Fall kam vor das oberste Gericht, das den Mörder zum Tode verurteilte. Als das Todesurteil bekannt wurde, gab es einen Riesenaufstand. Die Leute bewaffneten sich mit Messern und mit allem Möglichen. Mein Vater war gerade außer Landes in irgendeiner kriegswichtigen Angelegenheit. Man bat mich, die Entscheidung hinauszuschieben und seine Rückkehr abzuwarten. Ich sagte, nein, kommt nicht in Frage.
I was being asked to delay it. I said, no. And the whole high court was surrounded by thousands and thousands of Muslim terrorists. All armed. Then I was told. I was being kept informed of how things were.
Das ganze Gericht war umlagert von Abertausenden von Muslim-Terroristen, alle bewaffnet. Man hielt mich auf dem Laufenden. Alle 5 Minuten kam jemand hereingestürzt und berichtete mir davon, wie sich die Lage weiter zuspitzte. Der oberste Richter selber war nervös, weil man ihn mit dem Tod bedrohte. Als die Zeit gekommen war, das Urteil zu verkünden, setzte ich mich in mein Auto, ohne Leibwache, ohne jeden Schutz. Wir pflegten uns damals nicht mit Polizisten zu umgeben. Ich fuhr ganz langsam durch die Straßen, bis ich zum obersten Gericht kam. Die Menge, die sich da versammelt hatte, sah mich und schrie auf, da ist sie, da ist sie. Ich wollte umkehren, aber die Straßen wimmelten schon von Menschen, die mich mehr und mehr umringten. Hätten sie es gewollt, dann hätten sie mich töten können. Mitten in der Menschenmenge hielt ich meinen Wagen an. Ich sprach zu den Demonstranten. Und es gelang mir, sie zu überzeugen.
And they could have, if they had wanted to, they could have killed me. I stopped. I spoke to them. I convinced them. And all that.
Der ganze Massenauflauf endete mit einer Huldigung für mich. Sie applaudierten mir anstatt dem Mörder. Und alles, was die Leute für den Mörder mitgenommen hatten, Blumen und Girlanden, das alles warfen sie auf mich und mein Auto. In der Zwischenzeit hatte man das Urteil verkündet. Sie hatten den Mann abgeführt und sie hatten ihn gehängt. Ich bin sehr stolz darauf. Es war eine sehr schwierige Situation. Ich war sehr jung und Gott hat mir die Hand geführt.
It was a very difficult situation. I was very young and God handled it for me.
Als ihr Vater 1949 die Abdankungsurkunde unterzeichnet hatte, beschloss Abida, einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. Wie andere entthronte indische Fürsten hätte sie weiter in den Palästen ihrer Vorfahrinnen wohnen können. Doch sie beschloss, ihre Ausbildung als zukünftige Herrscherin auf andere Weise Rechnung zu tragen. Die Zukunft der indischen Muslime, so meinte sie, liege im abgespaltenen, neu gegründeten Pakistan. Während ihr Vater von seinem Palast in Bhopal aus um jedes einzelne seiner verbleibenden Rechte verbissen kämpfte, baute Abida sich ein neues Leben als Politikerin in Pakistan auf. Dort wollte sie das Werk vollenden, das ihre Vorfahrinnen, die Begums, und zuletzt auch ihr Vater in Bhopal vorangetrieben hatten, die Muslime Indiens in die Moderne zu führen. Jetzt im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie. Nach dem Tod des pakistanischen Staatsgründers, Mohammed Ali Jinnah, engagierte sie sich bis in die 60er Jahre an der Seite von dessen Schwester.
I worked very hard for Miss Jinnah's election. Very hard.
Ich arbeitete sehr hart für die Wahl Miss Jinnah, so hart ich konnte. Die Wahlen wurden gefälscht. Miss Jinnah wurde zur Verliererin und der Gegenkandidat Ayub Khan zum Sieger erklärt. Das brach mir das Herz. Schon während des Wahlkampfes bekam ich eine Gelegenheit, die großen politischen Führer des neuen Landes zu beobachten.
The big political leaders. How selfish.
Sie hatten kein Gewissen.
They had no conscience.
Es waren Lügner.
They were liars. I saw too much, I observed too much, and I was horrified.
Ich sah zu viel, ich beobachtete zu viel, und es grauste mir immer mehr vor der abgrundtiefen Heuchelei, die das ganze Land beherrschte. Die großen Führer, nicht einer von ihnen war aufrichtig. Nicht einer von ihnen war seriös. Bei einem Treffen, dem ich beiwohnte als Präsidentin der Karachi-Muslim-League, diskutierten Miss Jinnas eigene Parteifreunde, wie sie sie nach einer gewonnenen Wahl für verrückt oder amtsunfähig erklären lassen würden.
They even discussed that if Miss Jinnah won the election, they would have her declared mad, incompetent, something.
Am Ende ihres Lebens wandern ihre Gedanken immer häufiger zu ihrer Großmutter zurück, zu Sultan Jahan.
I resented her.
Damals sperrte ich mich gegen ihre strenge Art. Ich war zu klein, um sie zu verstehen. Aber ich schulde ihr alles, was ich bin. Ich hege die größte Bewunderung und die größte Dankbarkeit für sie. Sie hat mich so erzogen, dass ich der Welt offen entgegentreten konnte, ohne mich für etwas zu schämen.
Und die Zukunft? Wie sieht Abida Sultan die Entwicklung Pakistans und der islamischen Welt, habe ich sie damals gefragt. Sie runzelte die Stirn. Alles laufe entgegen dem Uhrzeigersinn, meinte sie.
Ich bin sehr deprimiert. Die Dinge haben sich zurückentwickelt. Von der Zivilisation zur Barbarei. Sie benutzen den Islam als Ausrede für all ihre barbarischen Bewegungen. Für Terrorismus, Gewalt, für Morde und das ganze ungläubige Zeug. Was ist das? Man kann es nicht auf den Koran, man kann es nicht auf den Propheten zurückführen. Die Hoffnung ist, dass die Gebildeten eines Tages aufstehen und sagen, das ist nicht die Scharia, das ist nicht, was der Koran sagt, das ist kein korrekter Hadith-Ausspruch. Wenn sie sich nicht mal die Mühe machen, das zu lernen und ihre Erziehung aus Fernsehen und Computer besteht, kann sich nichts zum Besseren wenden.
Als Prinzessin Abida Sultan 2002 in Karachi starb, war sie 89 Jahre alt. Damals war der Geschichtsstudent Iskandar erst 15.
Abida, she would have been in Bhopal by now. The status of these buildings, the picture of the city would have been different.
Wenn Abida in Bhopal geblieben wäre, wäre der Zustand der historischen Gebäude, wäre das Bild der Stadt heute viel besser. Aber das Schicksal führte sie nach Pakistan, wo sie ein kleines Haus erbaute und dort lebte und starb. Sie liegt jetzt dort in ihrem Lieblingsgarten begraben. Und sobald ich es schaffe, nach Pakistan zu reisen, nehme ich eine Handvoll Erde von den Gräbern ihrer Vorfahren mit und lege sie dort nieder.
Bhopals Stromversorgung ist inzwischen wieder ziemlich unzuverlässig. Und so schreibt Iskandar im Schein einer Kerze an seiner Examensarbeit über die Frauenherrscherinnen, die, so hofft er, auch als Buch Furore machen wird. Er wird nicht ruhen und nicht rasten, verspricht er, bis er dieses Kapitel des Islam der Vergessenheit entrissen hat.
Der Palast der Frauen. Im indischen Bhopal zerfällt die Erinnerung an fortschrittliche Muslimherrscherinnen. Ein Feature von Mark Turner. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2008. Es sprachen Henriette Thiemich, Hüseyin Michael Cirbici, Daniel Wiemer, Robert Seelbach und Ilse Strambowski. Ton und Technik Alexander Dorniak und Jutta Stein. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Karin Beindorf.